Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Ich kann nicht klagen, wie ist es bei dir?
Ja, das läuft. Also langsam wäre ich bereit für den Frühling. Dass es jetzt wieder Minusgrade werden, nervt mich etwas.
Ist ja, also Anfang Februar, schwierig, ne?
Ja, naja, was heißt Anfang Februar? Also wir haben ja jetzt quasi gerade den Valentinstag überschritten und damit deutlich die Mitte des Februars. Und ich finde, wir müssen da positiv und ein bisschen lauwarm in die Zukunft gucken. Aber es liegt vielleicht auch daran, ich war ja in Norwegen Skifahren und da waren halt wirklich so minus 18 Grad und sehr viel Schnee. Ich glaube, ich habe meinen Bedarf an Winter damit langfristig gedacht.
Ja, das ist immer so die Frage, was man mit diesen Winterferien macht, ne? Also genau, eigentlich nochmal so richtig Winter oder doch wieder ein bisschen Sonne, ne? Das muss man sich
also
dann überlegen.
Also unter uns allen oder für euch alle, mein persönlicher Tipp, Skifahren auf jeden Fall nach Norwegen. So krass, große Pisten, so wenig Leute, so viel Schnee habe ich viele Jahre nicht gehabt, war richtig toll und ist sogar bezahlbar am Ende, wenn man alles zusammennimmt, ne? Klar, Essen ist in Norwegen teuer, die Unterkünfte gehen, die Skipisten sind günstiger, also es rechnet sich auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. Naja, aber das ist ja nicht das Thema, wir reden ja.
Kleiner Werbeblock für Norwegen.
Ja, genau. This Podcast ist offizieller Sponsor von Norwegen.
Ich wollte gerade sagen, wir werden nicht dafür bezahlt, aber wir sollten mal drüber nachdenken.
Oh, das wäre ja geil, genau. Wenn wir ganze Länder hätten, die uns bezahlen. Also es hängt im Moment ganz stark von den Ländern ab. Wa?
Aber jetzt zu einem ganz anderen Thema.
Genau. And now for something completely different. Denken? Genau. Denn wir haben da kritische Infrastrukturen und das haben wir alle schon mal gehört und ich glaube, die wenigsten von uns haben sich mal Gedanken gemacht, was da alles so dazu gehört. Das ist teilweise total witzig. Ich glaube, wenn die Kollegen vom RBB erfahren, dass sie eine kritische Infrastruktur sind, dann kriegen die einen Schreck. Aber dazu gehören natürlich so Dinge wie das Internet, ja, und damit auch Rechenzentren, Netzbetreiber, Stromnetz, Wassernetz und was nicht alles. Und wir kümmern uns heute darum, wie geschützt die eigentlich sind, wie resilient unsere kritischen Infrastrukturen in Deutschland sind.
Ja, genau. Kritische Infrastrukturen sind sozusagen das Rückgrat der Gesellschaft und erfordern besonderen Schutz. Und ich glaube, wir erinnern uns ja jetzt natürlich alle noch, gerade wir Berliner hier, an den großen Stromausfall Anfang des Jahres in Berlin. Und damit hat das Thema natürlich auch politisch wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen.
Ja, genau. Das Kritis-Dach-Gesetz hat Ende Januar den Deutschen Bundestag passiert. Damit werden erstmals bundeseinheitliche und sektorübergreifende Mindeststandards für den Schutz kritischer Infrastrukturen festgelegt. Zeit wird's.
Ja, ja, das Gesetz setzt im Grunde eine EU-Richtlinie zur Stärkung der Resilienz kritischer Einrichtungen um und bündelt 11 Sektoren unter einem gemeinsamen Ordnungsrahmen, also von Energie, Transport und Gesundheit über IT, Telekommunikation bis hin zu Ernährung, Weltraum und öffentlicher Verwaltung. Also das ist schon ein ganz schöner Stretch, inhaltlich.
Ja. Und künftig gilt eine Einrichtung als kritisch, wenn sie essentiell für die Gesamtversorgung ist und mehr als 500.000 Personen betreut bzw. betrifft.
Ja, darüber hinaus definiert das Gesetz erstmals sektorübergreifende Mindestanforderungen. Etwa für Notfallteams, physischen Objektschutz und Maßnahmen zur Ausfallsicherheit. Und die Grundlage dafür sind staatliche Risikoanalysen, die den Betreibern zur Verfügung gestellt werden.
Tja, und wer betroffen war hier im Süden von Berlin, der weiß auch, ja, auch die Internetwirtschaft und auch der Mobilfunk, ja, alle brauchen eine stabile Stromversorgung und funktionierende Netze und verlässliche Rahmenbedingungen. Das Gesetz setzt für den Eco hier auch grundsätzlich an der richtigen Stelle an. Die Frage lautet jetzt aber, entsteht mit dem neuen Gesetz jetzt ein klarer, wirksamer Rahmen für mehr Sicherheit oder haben wir nur wieder eine wachsende Komplexität in der Regulatorik?
Ja, und wir beleuchten das Ganze hier heute wieder aus mehreren Perspektiven, wie wir das ja immer machen. Einmal aus Sicht der Internetwirtschaft, dann aus operativer IT-Sicherheitspraxis-Perspektive. Und dann haben wir erstmals tatsächlich auch jemanden von der Bundeswehr hier, um das Ganze aus sicherheitspolitischer Perspektive zu betrachten.
Aber vorher würde ich sagen, betrachten wir jetzt erstmal die digitalen News aus der digitalen Welt, so wie wir das immer tun am Anfang jeder Folge.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Wir starten mit einem Thema, das die digitale Wirtschaft in Deutschland und Europa in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird, nämlich das Thema KI und hier ganz konkret die KI-Verordnung, sozusagen das große europäische KI-Regulierungsgesetz. Das Bundeskabinett hat am 11. Februar 2026 das KI-Durchführungsgesetz beschlossen. Das ist sozusagen also dann die deutsche Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Und ja, dazu ist zu sagen, dass wir als Verband grundsätzlich erstmal begrüßen, dass EU-Vorgaben hier wirklich 1:1 umgesetzt wurden. Wir warnen allerdings vor praktischen Vollzugsproblemen und unklaren Zuständigkeiten. Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Faktor für Wettbewerbsfähigkeit und digitale Souveränität und entscheidend ist für uns nun eine einheitliche, praxisnahe und innovationsfreundliche Umsetzung. Positiv bewerten wir als Verband die vorgesehene Rolle der Bundesnetzagentur als Marktüberwachungs- und Koordinierungsstelle. Allerdings sehen wir hier auch noch Klärungsbedarf bei verbindlichen Abstimmungsmechanismen, um unterschiedliche Auslegungen zu vermeiden. Zudem fordern wir ausreichend ausgestattete KI-Reallabore, klare Kooperationsstrukturen und einen europaweit kohärenten, verhältnismäßigen Vollzug, der Innovationen ermöglicht und insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen hier nicht ausbremst.
Ja, und während in Berlin die Regeln für künstliche Intelligenz, ich sag mal hier lokal oder national konkretisiert werden, gucken wir mal nach Brüssel, denn die Frage ist eigentlich viel größer. Wie bleibt Europa im globalen Technologiewettbewerb insgesamt handlungsfähig? Zum EU-Gipfel vergangene Woche forderte der ECO ein klares Signal für mehr digitale Wettbewerbsfähigkeit. Denn Europas Produktivitätslücke ist gewachsen, weil Investitionen in künstliche Intelligenz dominieren außereuropäische Akteure den Weltmarkt. Das haben wir alle gehört. Europa braucht laut ECO jetzt eine konsequent auf Wachstum und Innovation ausgerichtete Politik mit einer stringenten Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Die Internetwirtschaft ist trotz gemeinwirtschaftlicher Rezession ein stabiler Wachstumsmotor und wächst stärker als die Gesamtwirtschaft. Regulierung darf dieses Wachstum natürlich nicht ausbremsen. Notwendig sind für die Internetwirtschaft weniger bürokratische Hürden, schnellere Genehmigungen und klare verhältnismäßige Vorgaben. Dann geht es schneller voran. Der digitale Omnibus muss für konsistente und rechtssichere Rahmenbedingungen sorgen, insbesondere für die Entwicklung und das Training von KI-Systemen. Gleichzeitig gilt es, KI-Halbleiter, Cloud-Infrastrukturen und Rechenzentren strategisch zu stärken, um Europas technologische Handlungsfähigkeit zu sichern.
Ja, und während auf europäischer Ebene über Wettbewerbsfähigkeit und strategische Souveränität diskutiert wird, ist ein Faktor dafür längst entscheidend, nämlich die digitale Resilienz. Der aktuelle Eco-Branchenpuls anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt ein differenziertes Bild unter IT-Experten. Rund 2/3 der befragten IT-EntscheiderInnen bewerten das Cybersicherheitsniveau in Deutschland tatsächlich als gar nicht so schlecht. 54% stufen es als mittelmäßig ein, 9% sogar als hoch bis sehr hoch. Nur etwa 1/3 hält es für niedrig bis sehr niedrig. Professor Norbert Pohlmann, Vorstand für IT-Sicherheit im ECO, betont, in den Unternehmen erleben wir keinen Alarmismus, sondern eine sachliche Auseinandersetzung mit realen Bedrohungen. Investitionen in Sicherheitsarchitekturen wirkten, auch wenn die Bedrohungslage angespannt bleibe. Als größte Herausforderung nennen die Befragten eine schwache Sicherheitskultur, veraltete IT-Systeme und eine langsame Gesetzgebung. ECO fordert deshalb verlässliche Rahmenbedingungen, Investitionssicherheit und eine Stärkung digitaler Infrastrukturen. Zudem spricht sich die Mehrheit der IT-EntscheiderInnen für europäisch abgestimmte Maßnahmen aus. Ein klares Signal also für kohärente Lösungen statt nationaler Alleingänge, auch beim Thema IT-Sicherheit.
So, und damit kommen wir zum heutigen Thema, die Resilienz der deutschen kritischen Infrastrukturen.
Ja, und zum Einstieg betrachten wir das Kritis-Dach-Gesetz aus Sicht der Internetwirtschaft.
Im Gespräch.
Heute geht es ja um den Schutz kritischer Infrastrukturen und um die Frage, ob das Kritis-Dach-Gesetz uns tatsächlich resilienter macht oder vor allem die ganze Sache regulatorisch komplexer. Ich freue mich sehr, dass Klaus Landefeld mal wieder Zeit hat, dabei zu sein im Ohr am Netz, Vorstand Infrastruktur und Netze beim ECO. Ja, und da steht die Frage jetzt im Raum, lieber Klaus, mehr Sicherheit oder eher mehr Bürokratie? Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
Ja, danke Sven. Ja, ich bin auch gerne dabei. Natürlich, ja, ist auch genau mein Thema. Ich beschäftige mich ja schon seit Jahren mit diesem Thema Schutz kritischer Infrastrukturen und generell Cybersicherheit, ja.
Okay, also jetzt gehen wir mal zurück auf Anfang des Jahres, ja. Stromausfall in Berlin über mehrere Tage. Meine Mama war betroffen, ist dann bei uns untergekrochen. Wir sind ja hier in Kleinmachnow im Brandenburgischen, waren also genau nicht betroffen von diesem Stromausfall. Aber das hat deutlich gezeigt, wie verwundbar unsere Gesellschaft ist, schon an so einem, ich sag mal, relativ alten Ding wie der Stromversorgung. Ziehen denn aus deiner Sicht Politik und Verwaltung aus solchen Vorfällen aktuell die richtigen Schlüsse für den Kritisschutz?
Ja, also grundsätzlich hat die Politik ja mit dem Kritis-Dach-Gesetz und der EU-Richtlinie, die das ja eigentlich nur umsetzt, schon vor Jahren eigentlich erkannt, wir müssen da was tun. Es gibt eine erhöhte Gefährdungslage, Sabotage, Bedrohungen jetzt durch fremde Mächte und so weiter und so fort sind ein Problem. Und das genau soll ja umgesetzt werden mit dem Gesetz. Jetzt ganz aktuell, das, was wir jetzt in Berlin hatten, ist natürlich problematisch, weil irgendwelche Gruppen jetzt hier so eine Art Terroranschlag produziert haben. Aber das, was die Politik da momentan macht mit den Entschließungsanträgen von den Regierungsfraktionen und so, hat man wieder nicht so richtig verstanden, was eigentlich das Problem ist, wie man vorgeht, dass man eigentlich erstmal Resilienz schaffen muss. Dabei hilft es auch nicht unbedingt, wenn man jetzt sagt, Infrastrukturen sollen wieder nicht mehr aufgelistet werden, sollen nicht zu finden sein, weil wenn man sich die meisten Schäden anguckt, also der weit überwiegende Teil der Schäden entsteht zum Beispiel durch Bauarbeiten, durch, wir nennen das so hübsch, Baggerbiss und solche Geschichten, ja, wo also wirklich man eben gerade nicht wusste, dass die Infrastruktur dort liegt. Es ist also gerade für Bauunternehmen zum Beispiel elementar, dass man weiß, wo liegen die Infrastrukturen, damit keine Schäden entstehen. Dem kann mich nicht damit begegnen, dass ich sage, man kann nicht mehr sehen, wo diese Infrastrukturen liegen. Das ist auch sogar für Katastrophenschutz, für Feuerwehr und ähnliches. Es ist elementar, dass man an diese Informationen rankommt. Und wenn man das nicht richtig abgeschichtet bekommt, wenn man nicht sehen kann, wenn man im richtigen Moment nicht auf diese Informationen dann zugreifen muss, sondern erst ein Auskunftsverfahren hätte oder sowas ähnliches, das funktioniert nicht. Und das ist gefährlicher, als wenn man jetzt wirklich diese Informationen ein bisschen öffentlicher hält.
Ja, absolut. Bin ich ganz, ganz bei dir. Jetzt gibt's ja weitreichende Ausnahmen für Teile der Verwaltung aus dem Scope des Gesetzes. Wie beurteilst du das? Also macht es Sinn zu sagen, ja, das ist zwar irgendwie auch kritische Infrastruktur, aber nicht so kritisch und oder anders, die kriegen es eh nicht hin, deswegen nehmen wir sie da mal raus. Also ich verstehe den Hintergrundgedanken da nicht.
Ja, das haben wir auch kritisiert. Wir wollten eigentlich, dass die ganze Verwaltung drin ist. Das ist so ein bisschen zu kurz gedacht. Der interessante Teil ist ja, dass die Verwaltung eben aus dem, was im Kritis-Dachgesetz und auch in der NIS-2 im Übrigen drin ist, eben nicht komplett rausfällt, weil sie eben mit Teilen, die als kritisch betrachtet werden, trotzdem drin sind. Also dazu gehören zum Beispiel Leistungen für Sozialversicherungen, für Grundsicherungen, für Arbeitssuchen und solche Geschichten. Die fallen immer darunter, auch der Betrieb von Notrufleitstellen und ähnlichen Geschichten. Das muss immer organisiert werden. Mit diesem Teil fallen sie auch drunter und dann kriegt man wieder Abgrenzungsprobleme natürlich, wenn ich nur Teile der Verwaltung sichern muss. Und in NIS2 sieht zum Beispiel immer vor, dass man das ganze Unternehmen und auch die ganze Verwaltung dann sichern muss. Aber wenn Teile sowieso drin sind, also wir müssen mal gucken, wie auch die Länder damit umgehen. Einige Länder haben ja schon entschlossen, dass sie auf jeden Fall dann doch komplett drin sind. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie sich das dann ausgestaltet. Also ganz draußen werden sie auf keinen Fall sein.
So, also bevor wir jetzt auf die, ich sag mal, das hoffentlich zusammen, vielleicht auch Gegenspiel zwischen NIS2 und Kritis-Dachgesetz kommen, vielleicht noch einmal ganz kurz, bleiben wir beim Kritis-Dachgesetz. So wie das jetzt ist, also es ist ja auch schon ein bisschen älter, aber so wie das jetzt angegangen und umgesetzt wird, glaubst du, das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, wenn es um den Schutz kritischer Infrastrukturen geht? Oder ist es erstmal nur der Ordnungsrahmen, damit es dann endlich vorangehen kann?
Paradigmenwechsel, ich meine, wir hatten ja die ganze Zeit schon eine Kritis-VO, eine Umsetzung davon und es ist jetzt für kritische Infrastrukturbetreiber nicht neu, dass man die Infrastruktur und schützen muss. Die Frage ist, was muss denn jetzt eigentlich genau passieren? Was muss gemacht werden? Und da sehen wir eigentlich nicht, dass man mit dem nötigen Eifer daran gegangen ist, wie man das Ganze eigentlich ausfüllt, ja. Weil natürlich muss, wenn man redundante, resiliente Infrastrukturen baut, dann sind das Aufwendungen. Das sind erhebliche Investitionen, die dabei kommen. Das müssen jetzt unsere kritischen Anlagenbetreiber erfüllen. Da sind auch ganz viele Eco-Members natürlich mit dabei. Und das hat in der Vergangenheit keiner freiwillig getan, weil es halt Geld kostet, sagen wir es mal ganz platt, wie es ist, ja. Und man muss sich natürlich dann noch überlegen, wenn man diese Aufwendungen mandatiert, wenn man das haben muss, dann muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn in diesem physischen Bereich das jetzt alles umgesetzt werden muss. Und da ist, glaube ich, noch eine riesengroße Lücke, weil entweder wird man staatlich da sagen, okay, wir springen dann Teil mit ein, und das muss natürlich auf die Verbraucher umgelegt werden, das ist dann nicht populär, weil es potenziell natürlich zu höheren Versorgungspreisen führt. Resilienz kostet halt Geld, ja. Und das ist einfach ein großes Problem. Aber bewähren muss sich es auf jeden Fall erst noch. Das ist im Moment noch nicht so ganz klar.
Aber unter uns, in so einer Situation, in der wir aktuell leben, wissen wir überhaupt genug darüber, wie Resilienz funktionieren kann? Weil unter uns, der Stromversorger, der das Kabel über die Kabelbrücke hatte, der hatte ja ein redundantes zweites Kabel. Das ging nur eben an der gleichen Stelle über die gleiche Brücke. Also an irgendeiner Stelle wird es halt zumindest dann physisch sehr, sehr komplex, oder?
Das ist ja sehr populär für Berlin offensichtlich. Nein, es gab da schon mal vor ein paar Jahren so einen Fall, wo über eine Brücke, auch in dem Fall war es aber eine Autobrücke, Kabel geführt wurden, sodass dann bei Bauarbeiten beides beschädigt wurde. Also das ist, muss das ordentlich planen. Das ist halt ein großes Problem. Eigentlich müssten diese Wege, man sagt immer so hübsch Fachbegriff, Non-Collapse legen, also dass sie sozusagen nicht in einem oder nah beieinander liegen, sondern dass man die über wirklich physisch andere Wegführungen, wo also nicht ein Unfall, eine Bauarbeit oder sowas ähnliches, das dann wirklich beschädigen kann. Aber auch das hilft nicht immer. Wir hatten vor einigen Jahren einen Fall, wo ein offensichtlich mit großem Wissen ausgestatteter Angreifer dann bei der Bahn zwei Kabelwege zerstört hat, die an völlig anderen Stellen in der Republik lagen. Und die wurden dann beide zerstört, sodass dann doch der Bahnverkehr zum Erliegen gekommen ist. Also es hilft auch nicht immer, wenn man wirklich redundante Strecken hat, ja.
Okay, aber bleiben wir beim Kritis-Dach-Gesetz. Wo sind aktuell die größten Risiken oder vielleicht auch Probleme, dass die Umsetzung schnell in die Praxis kommt? Ist es zu bürokratisch oder ist es mal ein Gesetz, wo, ich sag mal, den auch Mitgliedsunternehmen klar ist, was genau jetzt zu tun ist?
Ja, die Unternehmen sind, glaube ich, da nicht so das Problem. Es werden jetzt zwar sehr viel mehr kritische Unternehmen, für die, es gibt auch neue Branchen, die müssen sich jetzt erstmalig damit auseinandersetzen. Das wird auch noch einen Moment dauern. Die haben aber auch hier einige Jahre Zeit jetzt für die Umsetzung. Also hier kann man eigentlich nicht sagen, dass jetzt hier zu wenig Bürokratie ist. Eigentlich müsste man hier mehr Bürokratie machen, weil was wir brauchen an dieser Stelle sind tatsächlich Vorgaben, was man schützen muss und was ein ausreichendes Maß an Schutz oder an Resilienz, Redundanz ist. Und wenn man mit den Kritis-Unternehmen redet, dann ist der überwiegende Mehrheit davon, an der letzten Umfrage, die wir mal gemacht haben, 86%, der Auffassung, dass die gesetzlichen Vorgaben nötig sind und wirklich helfen. Also das wurde damals beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gemacht. Und dass es also hilft, wenn man klare Vorgaben hat an dieser Stelle und sich nicht jeder irgendwas aus den Fingern saugen muss. Also das ist so ein bisschen schwierige Abgrenzung davon. Funktioniert das nicht? Die Unternehmen wissen ja im Prinzip schon, was sie tun müssen, um ihre Infrastrukturen zu schützen. Die haben Beauftragte dafür. Wenn man sich eine Weile damit beschäftigt, weiß man natürlich auch, was man tun kann und was man tun muss. Aber wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall klare Vorgaben davon, was erreicht werden soll, was erreicht werden muss, weil mehr geht natürlich immer. Ja, habe ich einen Generator mehr, habe ich zwei Generatoren mehr, habe ich fünf Generatoren mehr oder was weiß ich, zwei Wege, drei Wege. Man kann immer mehr machen. Von daher muss man halt ganz klare Vorgaben hier haben.
Ja, weil auch dieses Mehr muss ja immer bezahlt werden und es muss ja an irgendeiner Stelle am Ende wieder wirtschaftlich sein, weil sonst ist blöd. Und wenn es zumindest ein, ich sag mal, Mindestanforderung gibt, an die sich alle halten müssen, ist zumindest der Wettbewerb an dieser Stelle dann nicht verzerrt. Jetzt kommen wir mal zu dem wundervollen Zusammenspiel aus verschiedenen Richtlinien und Gesetzen. Das kennen wir ja schon, da gibt's ja öfter mal ein bisschen Spaß. Wie seht ihr das beim ECO in Sachen Kritis-Dach-Gesetz und NIS 2? Gibt's da Probleme, Überschneidungen? Macht es die ganze Sache komplizierter oder harmonisiert es eventuell die Branche? Was ist da dein Blick auf die Sache?
Ja, also ich meine, NIS 2 bezieht sich ja mehr auf Cybersicherheit und Kritis-DG mehr auf physische Sicherheit von Infrastrukturen. Von daher ist die Überschneidung da nicht ganz so hoch. Das größte Problem, was wir hier sehen, ist jetzt tatsächlich in dem Bereich, wir haben eine Aufsichtsbehörde mehr, BBK, die das jetzt überprüfen soll, überwachen soll. Und als Telekommunikationsanbieter haben wir jetzt sogar drei. Wir haben BBK, wir haben BSI und die Bundesnetzagentur natürlich noch mit am Start. Und wenn die sich nicht einig werden, die müssen jetzt natürlich das klar trennen, dass man klar weiß, mit welchem Teil geht man zu wem. Und wenn die sich anfangen würden zu streiten, wer hat jetzt den größeren Hut auf, wer kann uns besser regulieren, an welcher Stelle, dann kriegen wir wirklich Probleme. Aber müssen wir mal gucken, wie das läuft, dass die sich manchmal nicht so gut abstimmen können. Haben wir jetzt gerade wieder beim Meldeportal gesehen. Da ist BBK und BSI in einem Meldeportal. Die Bundesnetzagentur hat ein eigenes Meldeportal. Man kriegt sich nicht immer abgestimmt, sagen wir es mal so. Und das ist für uns das größte Problem in der Harmonisierung, dass wir da unterschiedliche oder vielleicht sogar, wenn man den europäischen Teil sich noch anguckt, die ENISA ist wieder am Arbeiten, macht eigene Vorschriften. Wenn da am Ende noch Conflicting-Sachen, also irgendwas kommt, wo Konfliktpotenzial besteht, in dem, was wir uns national ausgedacht haben und was von Europa runterkommt, dann wird es natürlich unschön. Ansonsten geht's eigentlich ja.
So, jetzt gibt's auch weitere Unsicherheiten, zum Beispiel die noch ausstehende Rechtsverordnung zu kritischen Dienstleistungen, Anlagen und Schwellenwerten. Wie sinnvoll ist es, dass die Bundesländer nach der Änderung sozusagen im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens jetzt die Möglichkeit haben sollen, eigenständig festzulegen, welche Anlagen als kritisch gelten und welche nicht? Also sollten da nicht irgendwie bundesweit gleiche Regularien gelten?
Es sollten auf jeden Fall bundesweit gleiche Regularien gelten. Grundsätzlich ist aber so, die alte Kritis-VO, die wir ja haben, die gilt ja weiter, bis die neue Verordnung kommt. Von daher gibt es erstmal keine rechtliche Unsicherheit. Es dauert allerdings Jahre, wenn man sich die Übergangsfristen alles anguckt, bis die neue Verordnung kommt und in Kraft treten kann. Und da ist also von 2 bis 4 Jahren, von denen momentan ausgegangen wird, bevor das da ist. Ob das dann alles noch so passt, ob sich in der Zwischenzeit vielleicht auch irgendwas verändert oder so, das wissen wir jetzt noch nicht. Das sind halt wirklich sehr lange Zeiträume, wenn man sich anguckt, was geopolitisch momentan passiert. Dass die Bundesländer da was machen können, ist auf der einen Seite natürlich unschön, wenn die sich nicht halbwegs abstimmen, dass es aber einen gewissen Druck gibt, das tatsächlich auch regionaler zu regeln, das ist so. Also wenn man sich anguckt, wie sind die Aufgriffsschwellen bundesweit und dann guckt man sich manche Landkreise an zum Beispiel oder auch in manchen Bundesländern sind die Versorger dann sehr viel kleiner, weil es dort insgesamt sehr viel weniger Einwohner gibt. Da ist es schon hilfreich, dass ein Bundesland sagt, naja, bei uns ist dieser Versorger aber elementar. Der versorgt den großen Teil der Bevölkerung, auch wenn der dann vielleicht nur, was weiß ich, 100.000 und nicht 400.000 Leute versorgt.
Okay, verstehe.
Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass man in Teilen regional oder lokaler sagen kann, hier für unseren Landstrich ist es wichtig, dass der und der noch dazu gehört und dass da was benannt werden kann. Aber die Standardkriterien sollten natürlich trotzdem immer die gleichen sein und vor allen Dingen auch dann, was dann umgesetzt werden muss vom Betreiber, sollte das gleiche sein. Blöd würde es wirklich, also richtig blöd würde es, wenn die Bundesländer anfangen würden, weit abweichende Vorschriften da zu machen, was dann eigentlich umgesetzt werden muss, ja, von den Anbietern, die dann halt da reguliert werden sollen.
Ja. Okay, jetzt kommen wir mal dahin zu dem, was dann umgesetzt werden sollte. Das muss ja vorher erstmal formuliert werden, beziehungsweise ausgearbeitet werden. Aus eurer Sicht, wer sollte da auf jeden Fall mit am Tisch sitzen? Ich vermute mal definitiv die betroffenen Branchen und wahrscheinlich auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen, die das ja schon jahrzehntelang machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch in anderen Ecken. Das Ganze gibt es ja schon lange. Es gibt eine Gruppe, die da schon lange dran arbeitet, und in diesem Bereich sind historisch immer sogenannte B3S erarbeitet worden. Es sind branchenspezifische Standards, die von der Branche erarbeitet werden. Die werden dann vorgelegt und wurden dann in diesem Bereich, werden sie dann erstmal genehmigt, sodass also die Behörden noch sagen, ah ja, super, ist ein guter branchenspezifischer Standard, und dann gilt der für alle. Und so ähnlich muss es hier auch sein. Es kann jetzt nicht von staatlicher Seite rein mandatiert werden, sondern es müssen sich wirklich die Verbände, die Unternehmen, die müssen sich daran beteiligen. Das steht aber auch schon so im Gesetz, ja, also es ist im Paragraph 14 ist geregelt worden, dass in einem kooperativen Ansatz erarbeitet und verankert wird, und dann auch, also diese nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen sieht das auch so vor. Also es kann nicht sein, dass jetzt der Staat hier was macht, das müssen wirklich die Unternehmen beteiligt werden und mit am Tisch sitzen und eben jetzt diese Standards und das, was üblich ist und was man machen muss, das muss zusammengearbeitet werden, ja, ganz klar.
Das klingt ja schon mal ein bisschen positiver als viele andere Themen, über die wir hier bereits sprechen dürfen, wenn es um Regulierung geht. Also Regulierung zum Schutz kritischer Infrastrukturen ist A, sinnvoll, B, von den Betreibern kritischer Infrastrukturen durchaus gewünscht, C, jetzt so verankert, dass auch die, die sich wirklich damit auskennen, da mitentscheiden, was denn eigentlich später wie reguliert werden soll. Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, so vielleicht so 2-3 Jahre in die Zukunft. Was wären so Parameter, wo du sagst, na, daran sehen wir jetzt, dass es wirklich zu mehr Resilienz führt und eben doch nicht zu einer unnötigen Regulierung oder zu, ich sag mal, total schwammigen Auslegung dieses Dachgesetzes?
Müssen wir mal schauen. Ja, im Gesetz steht drin, es soll in 2 Jahren schon evaluiert werden. Das ist natürlich lustig, wenn die Unternehmen 3 Jahre Zeit haben, um überhaupt ihre Konzepte vorzulegen und die umgesetzt zu haben. Also was ich dann evaluieren kann schon, ist ja so ein bisschen
der gute Wille.
Müssen wir mal gucken, die freiwillig schneller umsetzen, sind dann, das kann man vielleicht schon gucken, oder man kann gucken, ob die Vorschriften oder die veränderten oder erweiterten Vorschriften alle rechtzeitig gemacht worden sind. Aber ob sich wirklich was getan hat, wird man nach 2 Jahren noch nicht sehen. 3-4 Jahre, dann kann man vielleicht anfangen zu sehen, wie haben die Unternehmen das umgesetzt, ob es wirklich was bringt, also ob die Vorschriften erfolgreich waren. Das werden wir wahrscheinlich in noch sehr viel längeren Zeiträumen, 5 bis 10 Jahren, dann erst sehen, wenn die nächste große Krise da war oder sowas ähnliches, oder auch die kleinen Krisen vorher. Aber lass mal gucken. Also ob die Resilienzstrategien, die neuen, dann greifen, sehen wir dann.
Bis dahin gilt denn eigentlich, solange wir nichts sehen, sehen wir, dass es funktioniert. Ne? Blöd ist ja immer, wenn wir Dinge sehen, wie jetzt hier in Berlin, wo einfach mal dann zigtausende Haushalte ohne Strom sind oder ähnliche Schwierigkeiten. Klaus Landefeld ist Vorstand Infrastruktur und Netze beim ECO. Mit ihm habe ich gesprochen über das Kritis-Dachgesetz und die kommende Umsetzung und auch so ein bisschen über das Thema NIS 2, wie das ganze Zusammenspiel funktionieren kann. Klaus, vielen Dank. Ich bin ja guter Dinge, weil ich weiß, ihr seid dran, und wir werden uns bestimmt zu diesem Thema auch in Zukunft hier das ein oder andere Mal wieder hören und gucken, wie es denn vorangeht. Danke dir.
Ja, ich denke, das Gespräch zeigt, die Zielrichtung des Gesetzes ist unstrittig soweit. Die Resilienz kritischer Infrastrukturen ist sicherheitspolitisch und wirtschaftlich zentral. Offen bleibt jedoch, ob die Umsetzung ausreichend harmonisiert erfolgt oder ob parallele Pflichten, unklare Schwellenwerte und föderale Sonderregelungen hier neue Komplexität erzeugen.
Ein besonders sensibles Feld im Kritis-Kontext ist ja auch der Schutz digitaler Infrastrukturen vor den sogenannten DDoS-Angriffen, also Websites, Plattformen und digitale Dienste sind längst keine bloßen Informationsangebote mehr, sondern geschäfts- und versorgungskritische Systeme. Über aktuelle Bedrohungslagen und strukturelle Schwachstellen habe ich mit Lisa Fröhlich gesprochen. Sie ist Unternehmenssprecherin beim IT-Sicherheitsanbieter Link11.
Im Gespräch.
Seit Mai 2022 verstärkt die erfahrene Kommunikationsexpertin Lisa Fröhlich das Team von Link11. Bei dem globalen IT-Sicherheitsanbieter verantwortet sie als Unternehmenssprecherin den Bereich Corporate Communications. Ende 2023 rief sie zudem den IT-Security-Podcast Follow the White Rabbit ins Leben. Mit ihr spreche ich heute darüber, warum klassische Denial-of-Service-Attack-Methoden heute gefährlicher sind denn je und weshalb der Schutz kritischer Infrastrukturen genau hier vor Beginn an mitgedacht werden muss. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, also quasi mal im anderen Podcast. Hallo Lisa.
Hallo Sven, vielen Dank für die Einladung. Ja, es freut mich, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Kritis, ja, also die kritischen Infrastrukturen, der Schutz von denen wird oft erst immer dann ernst genommen, wenn konkrete Angriffe stattfinden. Wo müsste denn aus deiner Sicht früher angesetzt werden? Also wie zum Beispiel bei der Architektur von Websites oder bei digitalen Geschäftsmodellen oder bei regulatorischen Anreizen, um so eine Denial-of-Service-Attacks, also sozusagen den Großraumangriff mit ganz vielen Anfragen strukturell zu reduzieren oder vielleicht sogar sie dann nicht mehr abwehren zu müssen, weil sie gar nicht erst passieren.
Ja, zum einen ist es eben so, Kritis stehen halt gerade jetzt besonders im Fadenkreuz, was DDoS-Angriffe angeht, weil Kritis natürlich als kritische Infrastruktur auch eine besondere Bedeutung für die Gesellschaft hat. Und wir sehen seit dem Start des Ukraine-Russland-Konflikts, des Krieges in der Ukraine, sehen wir eine deutliche Zunahme an politisch motivierten DDoS-Angriffen exakt auf kritische Infrastrukturen. Die haben vielleicht in der Regel nicht immer großen Schäden am Ende des Tages, sie sind aber trotzdem etwas, das eben bestimmte Systeme stört oder bestimmte Abläufe stört, der Reputation schaden kann. Und inzwischen sehen wir auch eine deutliche Zunahme der Professionalität dieser Angreifer, weil eben gerade in den letzten Jahren die Grenzen zwischen den Angreifern, die vor allem finanziell motiviert unterwegs sind, also so klassische Cyberkriminelle, und die sozusagen an einen Staat angeknüpft sind, so State-Affiliated Actors, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und es ist eben so, dass Kritis ja per se anders reguliert sind als jetzt privatwirtschaftliche Unternehmen beispielsweise. Deswegen haben sie natürlich andere regulatorische Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen, auch im Hinblick auf DDoS-Angriffe. Da ist jetzt nur die NIS 2 zu nennen oder das Kritis-Dachgesetz. Und wir haben ja auch gesehen, dass Kritis nicht nur von, sage ich mal, Angriffen aus dem Cyberraum, sondern eben auch von tatsächlichen hybriden Angriffen betroffen sein kann oder wie beim Stromausfall in Berlin gesehen.
Ja, das da reicht geht, ein Streichholz, ne?
Da reicht im Grunde ein Streichholz, weil eben auch in Teilen der physische Schutz von kritischer Infrastruktur, gerade was so dezentrale Netze wie unsere Stromversorgung angeht, ja nicht immer überall per se perfekt gewährleistet werden kann. Das zum einen. Es ist eben so, wo müsste früher angesetzt werden? Also es ist tatsächlich so, dass ja viele kritische Infrastrukturen nicht unbedingt per se digital geplant wurden. Kritische Infrastrukturen haben häufig, also wenn ich jetzt beispielsweise Energieversorger als kritische Infrastruktur, wir können jetzt mal so 2, 3 Beispiele
bestehen. Ja, gerne.
Kritische Infrastruktur, Energieversorger, dezentrales Netz, viel OT, also viel Operational Technology, die dann sozusagen nach und nach immer digitaler wird. Das heißt, ich habe quasi einen Zyklus in der Operational Technology von 30, 40 Jahren von den Dingen, die da irgendwie laufen, habe aber dann irgendwie nach 20 Jahren oder nach 15 Jahren oder nach 30 Jahren flansche ich da irgendwas IT-mäßiges dran, weil IoT für industrielle Anlagen und so ist ja super schick und super fancy und Remote, Fernwartung etc. pp. Jetzt flansche ich da irgendwie IT dran. Und oft ist es ja so, dass der Perimeterschutz, der wird dann durchlässig, weil je mehr Teile ich da dran setze, desto mehr Löcher grabe ich da in diese Burgmauer.
Und desto mehr vermeintliche Sicherheitslücken entstehen, wenn ein neues System dazukommt, muss wieder ein System mit anderen interoperieren oder sogar kompatibel laufen. Das sind immer potenzielle Löcher, klar.
Das sind potenzielle Löcher und mehr als ein Nadelöhr brauchten die Angreifer nicht. Jetzt ist es eben so, die Energieversorger sind jetzt vielleicht per se nicht unbedingt in ihren dezentralen Netzen von DDoS-Angriffen betroffen, aber sie sind es beispielsweise auf ihren Webseiten. Sie betreiben vielleicht ein Kundenportal. Also ich mache das Stromablesen oder meinen Gaszähler eintritt, das mache ich alles online. Da kommt keiner mehr und guckt auf meinen Zähler. Ich kann dann ein Foto hochladen und das fertig. Also im Grunde, das ist eben sozusagen eine Angriffsfläche für DDoS-Angriffe.
Ganz kurz an der Stelle, weil du bist ja der Experte in dieser, so eine Sachen wie so eine Website, Kundenportal, sind die denn durch die besonderen Kritis-Regeln überhaupt mit abgedeckt? Also müssen auch die Websites und Kundenportale von Anbietern kritischer Infrastrukturen diese Sachen auch sicherer machen als alle anderen? Oder ist es da außen vor genommen, weil es eigentlich um den Schutz der Anlagen geht?
Naja, also ich glaube, es gibt halt Unterschiede. Ne? NIS 2 sagt definitiv, wir brauchen DDoS-Schutz auf den Systemen, die wir zur Verfügung stellen. Welche Systeme oder welche Anwendungen das sind, glaube ich, ist da nicht näher definiert. Es geht ja auch um die sozusagen um die operationelle Resilienz und um die Business Continuity. Ja? Also wenn sozusagen, natürlich bekomme ich weiterhin Strom geliefert, auch wenn das Kundenportal der Webseite meines Energieversorgers nicht mehr funktioniert. Gleichwohl hat der Energieversorger dennoch ein Schaden.
Absolut.
Es sind Reputationsrisiken, die Leute vertrauen vielleicht dem Ganzen nicht mehr so wie vorher. Also
das stiftet mindestens erstmal Unruhe.
Es löst eben, ich will nicht sagen, Panik im IT-Raum aus, weil natürlich auch das erstmal gehandelt werden muss. Und die Frage ist natürlich, wie viele Menschen stehen intern zur Verfügung, wenn jetzt nicht automatisierter Schutz vorhanden ist oder eben sozusagen mit Devices im eigenen Netzwerk gearbeitet wird. Häufig sehen diese IT-Abteilungen ja nicht so strukturiert aus, dass sie drei Leute per se haben, die nur für IT-Security verantwortlich sind. Also das ist ja im Zuge von Fachkräftemangel ein bisschen schwierig.
Ja, das Risiko ist dann wahrscheinlich, dass die Leute, die erstmal auf die wichtigen Sachen gucken, dann bei so in Anführungszeichen harmlosem Quatsch einfach mal an den wichtigen Stellen weggucken, um da zu helfen oder da was zu fixen und man da potenziell dann wieder eine Art Sicherheitslücke schafft, einfach durch die Unruhe, die gestiftet wird. Ne? Und ich meine, wenn Hektik drin ist, ne, Zeitdruck macht immer potenziell Fehlerquellen. Also das verstehe ich sehr gut. Das wird dann sehr schnell sehr riskant.
Ja, vor allem, weil DDoS auch zugegebenermaßen häufig als Abwehrmaßnahme eingesetzt wird, weil es eben immer noch, also DDoS feiert dieses Jahr, ich sage immer 30-jähriges Jubiläum, also einer der ersten DDoS-Angriffe, der medial bekannt war, fand 1996 statt. Und sie funktionieren immer noch.
Ja. Okay, also wann sollte man wie was tun, damit sie nicht mehr funktionieren? Also wo ansetzen und wie verhindern?
Ja, also als allererstes würde ich mal den Unternehmen und den kritischen Infrastrukturbetreibern sagen, kümmert euch um eure Basics, weil das ist definitiv ein absolutes Fundament in puncto Cybersicherheit. Und da reicht es vielleicht auch nicht immer nur ein Häkchen in der Checkbox für die Compliance-Kompatibilität zu machen, sondern dann sollte man sich vielleicht auch damit beschäftigen, wie sind sozusagen meine Web-Services aufgebaut. Ja, also eine Webseite, die von Anfang an clever gebaut ist, die kann eben mehr Stress verkraften. Es ist eben so, wenn wir jetzt nochmal auf so ein Portal schauen, es hängt dieses Portal sozusagen an einem Backend dran, an dem beispielsweise Mitarbeiter auch arbeiten, oder ist es getrennt voneinander? Also wie ist es netzwerksegmentiert? Weil dann kann ich, wenn vorne viel los ist, können hinten immer noch die Mitarbeitenden trotzdem arbeiten. Dann
also wenn die Website mal down ist, wird nicht im System, in der täglichen Arbeit der Mitarbeiter ein Problem entstehen. Klar,
ja, genau, zum Beispiel. Ne? Aber je nachdem, wo diese ganzen Dinge aufgehängt werden, weil mittlerweile sind die Angreifer ja so, die suchen sich ja gezielt bestimmte Ports auch aus. Und die wissen ganz genau, dass hinter Port XYZ nicht nur eine Website hängt, sondern vielleicht auch eine Datenbank oder eine API. Also mittlerweile ist ja alles mit Schnittstellen miteinander verbunden und diese APIs geraten zunehmend ins Visier.
Ist es auch sozusagen einer der aktuellen häufigsten Angriffe? Also verändert sich sozusagen der DDoS-Angriff in diese Richtung?
Na, DDoS ist ja nach wie vor auch immer noch ein volumetrisches Thema. Ja. Also diese ganz klassischen großen Angriffe, wie wir sie jetzt kürzlich gesehen haben, auch bei Cloudflare beispielsweise, die haben jetzt den ersten Angriff über 30 Terabit die Sekunde abgewehrt. Das ist eine wahnsinnige Menge. Das kann man kaum noch auffangen, in Anführungsstrichen, wenn man da nicht entsprechend abgesichert ist, weil die meisten Unternehmen haben irgendwie eine 100-Gig-Leitung. Also ne, wir Privatpersonen haben vielleicht 1 Gigabyte oder 1 Gigabit mit Glasfaser und die großen Unternehmen haben vielleicht 10, 100, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. Und wenn da so eine Attacke kommt, dann ist auch die größte Leitung relativ schnell zu. Mhm. Wir sehen aber in der Tat, also obwohl diese Angriffe auf Layer 3, 4, also auf Netzwerkebene und auf der Transportebene nach wie vor dominant sind, sehen wir immer mehr Angriffe, die ganz speziell eben auf der Anwendungsebene, also auf Layer 7 stattfinden. Und die sind natürlich auch viel schwieriger zu detektieren, weil wir im Netz mittlerweile mehr als 50% Bots haben.
Ja.
Und es ist eben wichtig, dass quasi Webseiten ja erkennen können, ist das jetzt ein menschlicher User oder ist das ein Bot? Und mittlerweile gelingt es den Angreifenden aber sehr gut, den Traffic so zu tarnen und so zu modifizieren oder so eben zu orchestrieren, dass es sehr lange zum Teil dauert, bis überhaupt klar ist, das ist ein Angriff. Es gibt auch verschiedene Angriffsmethoden. Also es gibt unterschiedliche, beispielsweise es gibt die Low-and-Slow-Methode. Das heißt, es sind wenig Anfragen, aber dafür werden relativ viele Anfragen an den Server gestellt und die werden einfach offen gelassen. Und immer dann, wenn der Server meint, oh, jetzt ist die Anfrage aber schon ganz schön lange offen, ich glaube, ich mache hier mal sozusagen die Tür wieder zu, dann meldet sich der vermeintliche User und sagt, hallo, ich bin aber trotzdem noch da und warte noch ein bisschen, ich antworte dir gleich. Also, und wenn ich sehr viele solcher kleinen Anfragen eben auf bestimmte Systeme richte, dann werden die langsamer,
verstopft dann, es irgendwann auch die Leitung.
Dann verstopft es auch die Leitung. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Taktiken, die da eingesetzt werden. Und wir sehen verstärkt auch hybride Angriffe, also wo eben sowohl die Infrastruktur und die Netzwerkebene angegriffen wird, als auch die Anwendungsebene. Und dann wird es halt wirklich komplex. Und wir sehen immer mehr, dass eben Angriffe während des Angriffs selber auch an die Abwehrmaßnahmen angepasst werden können. Das heißt, da ist halt eine gewisse Intelligenz dahinter und eine gewisse Automation, dass eben Angreifer in der Lage sind, künstliche Intelligenz sei Dank, eben auch während des Angriffs einfach Angriffsvektoren zu rollieren. Und dann zu schauen, oh, nach 2, 10, 15 Sekunden, das funktioniert nicht. Ich nutze eben andere Vektoren und versuche es auf eine andere Art und Weise.
Schon krass. Also das heißt, DDoS-Attacken werden dieses Jahr mindestens 30 Jahre alt, sind aber eine aktuelle Bedrohung und gefährlicher denn je, dank eben sowas wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz. So kann also, ich sag's mal ganz platt, jeder Vollidiot auch einen wirklich gefährlichen Angriff starten. Das passiert überall auf der Welt, im gesamten Internet, aber besonders gefährlich ist es natürlich bei kritischen Infrastrukturen. Wer ist in der Verantwortung? Wer muss sozusagen dafür Sorge tragen, dass eine gewisse DDoS-Resilienz entsteht bei den kritischen Infrastrukturen oder diese ausgebaut wird? Weil es klingt schon so, als würde die Bedrohung tendenziell eher zunehmen und dass sich nicht, obwohl wir alle dickere Leitungen haben und auch, ich sag mal, viel schlauere IT, es entspannt sich nicht.
Ja, also NIS2 ist da ziemlich deutlich. Verantwortlich ist die Geschäftsführung. Also die können sich da nicht mehr rauswinden.
Und die Geschäftsführung muss auch verstehen, dass Webseiten durchaus auch ein geschäftskritischer Teil der Infrastruktur sein können. Das haben wir jetzt ja mehrfach besprochen.
Ja, es hängt so ein bisschen damit zusammen, eben, ich sage immer, wie sieht die Resilienz an der Webkante aus? Also es geht nicht nur um die Resilienz im Sinne von Totalausfall ja oder nein, sondern es geht eben auch um die Frage, und das ist für mich auch noch so eine Frage, die in Teilen auch noch offen ist. Es hängt ja auch so ein bisschen an der Frage, wie werden eben Risiken auf Webanwendungen hinsichtlich der Compliance-Richtlinien oder hinsichtlich NIS2 im Risikomanagement bewertet? Weil wie bewerte ich es hinsichtlich der Risiken, wenn meine Webseite beispielsweise noch funktioniert, aber wenn eine Kernfunktion meiner Webseite, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, alle Menschen, wir können nicht mehr einkaufen, wir müssen alles bei Rewe online bestellen. Und dann funktioniert die Webseite, ich schiebe alles in den Warenkorb, aber dann kann ich nicht bezahlen. Dann ist die Webseite ja nicht per se komplett down, aber die Funktion, die ich brauche, ist kaputt. Und wie wird so eine Funktion oder wie wird dieser Teilausfall bewertet im Risikomanagement? Ja. Weil verantwortlich dafür ist definitiv die Geschäftsführung. Die müssen sich die Gedanken darüber machen, welche Risiken wollen wir wie mitigieren, welche können wir tragen, welche wollen wir sozusagen versuchen auf G0 zu reduzieren, weil ich meine, 100%ige Sicherheit gibt es einfach nicht. Klar. Das ist einfach so, das kann man nicht alles wegschieben. Und gleichwohl ist es eine spannende Frage, wie gehen kritische Infrastrukturen damit um? Je nachdem, wo ihre kritischen Geschäftsmodelle oder kritischen Systeme, kritischen Prozesse sind, um eben die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten. Gerade bei kritischer Infrastruktur ist das ja enorm wichtig. Also wenn ich mir Krankenhäuser angucke, es gab letzt irgendwie wieder einen Fall, ich glaube hier in Hessen, da ist eine Notfallaufnahme zugemacht worden, weil die IT ausgefallen ist. War jetzt kein Angriff, aber sie ist einfach ausgefallen. Und das ist ja entscheidend in so Situationen, wo im Grunde es geopolitische Konflikte gibt. Und wenn diese zunehmen und wir geraten da immer mehr ins Fadenkreuz, wir sind, was den Cyberraum angeht, schon lange nicht mehr in Friedenszeiten. Ja, also da ist richtig, richtig Feuer im Kessel. Und das betrifft ja nicht nur Spionage, das betrifft nicht nur sozusagen, wo klauen wir Informationen, sondern es geht ja auch wirklich darum, eben wie du schon am Anfang gesagt hast, Unruhe zu stiften und die Menschen zu verunsichern. Und wenn ich in der Zeitung lese, dass die Notfallaufnahme am örtlichen Krankenhaus da niederliegt, aus welchen Gründen auch immer, dann bin ich ja schon beunruhigt, weil ich weiß, wo geht's hin, wenn mir was passiert. Und ich sag mal so, aus operativer Sicht ist es eben wichtig, dass eben ein Gesamtkonstrukt entsteht, was das Risikomanagement betrifft. Und dass eben auch solche vermeintlich, in Anführungsstrichen, lästigen Cybervorfälle wie eben DDoS-Angriffe mit in dieses ganze Thema einfließen und berücksichtigt werden, weil eben unterschiedliche Themen können sich ja auch eben unterschiedlich auswirken, weil es geht eben auch so ein bisschen darum, dass bestimmte Portale im Kritis-Umfeld ja zunehmend auch als primäre Schnittstelle für die Versorgung gültig sind.
Und es wird zunehmen, ne, ganz klar.
Ja, natürlich, weil immer mehr digitalisiert wird. Und das ist eben so, die Webseite war früher vielleicht mal nur ein Schaufenster, wo man gezeigt hat, was man so alles macht. Mittlerweile ist es ein Dienstkanal. Hm. Man kann Online-Termine machen, man kann Störungen melden. Ja,
man kann ja fast offline nichts mehr machen, ne? Man kann eigentlich quasi nur noch online was machen. Und wenn es dann gar nicht geht, kann man gar nichts mehr machen.
Ja, E-Government-Dienste, Patienten-Kundenportale. Also das sind ja faktisch Teile der kritischen Dienstleistung.
Und Lisa, an der Stelle, ne, also ich meine auch so ein Rewe, wie du vorhin als Beispiel gesagt hast, wird wahrscheinlich irgendwann zur kritischen Infrastruktur gehören, weil wir nichts mehr zu essen nach Hause kriegen, wenn diese Online-Portale in 10, 20 Jahren nicht mehr funktionieren, weil offline geht nichts mehr. Stand heute, wie gut sind deiner Meinung nach kritische Infrastrukturen aktuell aufgestellt, wenn es um DDoS-Attacken geht? Und wie siehst du, was sind die nächsten wichtigen Schritte, um voranzukommen aus deiner Sicht?
Also ich glaube, dass kritische Infrastrukturen per se grundsätzlich schon in Teilen besser aufgestellt sind als vielleicht noch, sage ich jetzt mal, der breite Mittelstand, so in Anführungsstrichen, weil sie natürlich einfach anderen Regularien unterliegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Banken- und Finanzsektor mir die Sache angucke, die sind ja nicht nur Kritis, NIS2 reguliert, sondern eben auch DORA reguliert. Da geht es ja wirklich darum, operationelle Risiken abzufedern und zu gewährleisten, dass die Services immer laufen. Die sind natürlich, was sozusagen der Reifegrad an Schutz für DDoS oder der Reifegrad an Verständnis und Sicherheitsbewusstsein angeht, viel weiter als vielleicht eine kritische Infrastruktur, wie jetzt beispielsweise die Abfallwirtschaft, die damit am Ende des Tages nicht so viel zu tun hat, weil sie tatsächlich noch sehr viel offline arbeitet. Weil ob jetzt das Sperrmüllportal funktioniert oder nicht, ist ja für die Versorgung der Bürger.
Im schlimmsten Fall ärgerlich.
Ist ärgerlich, aber nicht kriegsentscheidend.
Nicht letal,
so,
genau.
Nicht so. Und ich glaube, dass wir aber trotzdem überall eben auch noch nachjustieren können. Und wie gesagt, die NIS2 nimmt die Geschäftsführung in die Pflicht, da auch nochmal zu prüfen, sind denn sozusagen meine Maßnahmen auch tatsächlich ausreichend? Und jetzt ist immer die Frage, ab wann sind Maßnahmen ausreichend? Weil du hast ja am Anfang schon gesagt, solange nichts passiert, ist das ja auch nicht schlimm.
Ja.
Jetzt sehen wir aber eine Zunahme von Angriffen in den letzten Jahren. Also wir haben ja einen eigenen Report, wir gucken uns unsere Zahlen an, aber auch wenn man die Zahlen unserer Marktbegleiter sozusagen sich anschaut, alle erzählen das Gleiche. Es gibt mehr Angriffe und das wird nicht weniger. Wir haben jetzt allein in 2025 hat sich beispielsweise auch die Größendimension von roundabout 6 Terabit pro Sekunde auf nunmehr 30 Terabit die Sekunde entwickelt in nur einem Jahr. Also wir reden hier nicht von einer Entwicklung, oh, das hat jetzt 10 Jahre gedauert, sondern das ist in einem Jahr passiert. Und wenn die Quantität, die Qualität und die Professionalität der Angreifer, wenn die zunehmen, dann geraten auch kritische Infrastrukturen immer stärker unter Druck. Und dann muss ich eben schauen, wie kriege ich mein Incident Response Team dahingehend auch gemanagt? Wie sieht mein Incident Management überhaupt aus? Habe ich eindeutige Service Owner, die verantwortlich sind für die geschäftskritischen Web-Anwendungen oder für die geschäftskritischen APIs? Und wer am Ende des Tages trägt eben die übergeordnete Verantwortung, legt die Risikobereitschaft fest und das Budget? Unglücklicherweise, und das ist halt eben die Krux beim Thema Sicherheit, die sieht man nicht.
Naja, und vor allem, man sieht sie erst dann, wenn es sonst zu spät ist. Ne?
Richtig.
Ja, es ist halt auch nicht das sexyste Thema leider. Ne?
Nein.
Sind so blinkende große Monitore und eine geile KI und vielleicht irgendwas mit VR sieht erstmal schöner aus und macht mehr her. Aber es ist halt alles lange nicht so wichtig.
Ja, das ist ja auch eine never-ending Debatte, sage ich mal. Weil so ein CISO, also so ein Chief Information Security Officer, der ist ja in vielen Unternehmen sicherlich noch qua Organisationskultur eine Kostenstelle. Und die Frage ist aber ja auch, und das betrifft vor allem die kritischen Infrastrukturen, die ja nicht unbedingt davon abhängig sind, sozusagen Gewinne zu erwirtschaften, um am Laufen zu bleiben oder um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Die könnten eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, okay, in unserem Umfeld gewinnt Sicherheit aus Gründen eine entsprechende Gewichtung. Mhm. Oder wir sehen uns da auch in der Pflicht und in der Verantwortung, weil wir eben einem höheren Ziel dienen, nämlich der gesellschaftlichen Ordnung und der gesellschaftlichen Versorgung, dass da ein anderes Bewusstsein auch vielleicht in der Geschäftsführung oder auf den bestimmten Ebenen oder auf der Ebene der Verantwortlichen entsteht. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass das eben nicht nur aus der Not heraus, weil wir reguliert sind und weil wir noch stärker reguliert werden, sondern das gilt aber meines Erachtens für alle Unternehmen. Man sollte sich als Unternehmenslenker überlegen, wie wichtig ist mir Sicherheit und was bin ich bereit dafür in Anführungsstrichen zu bezahlen, weil es ist, wie gesagt, im Cyberraum herrscht kein Frieden mehr. Und das ist etwas, was uns in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen wird, weil einfach auch dieses Thema künstliche Intelligenz, also ich sag nur Open Claw und Co., das rennt und da haben wir keine Zeit mehr. Wenn die Unternehmen da nicht mitrennen, dann werden die abgehängt. Und zwar nicht nur, weil sie stärker im Fadenkreuz stehen, sondern weil sie einfach da nicht mehr mithalten können, was die Angreifer auf ihren Seiten sich zunutze machen.
Also sie werden eventuell nicht nur abgehängt, sondern im schlimmsten Fall sogar abgeschaltet. Klare Worte von Lisa Fröhlich. Wir müssen also umdenken, make security sexy. Nicht again, aber endlich mal, weil das Thema muss von Anfang an mitgedacht werden und auch gerade in den Unternehmen müssen die Leute, die sich mit diesem, ich sag mal, komplizierten und dicken Brett beschäftigen, auf jeden Fall Rückenhalt aus dem eigenen Team bekommen. Denn wenn das Kind im Brunnen ist, ja, dann ist es zu spät. Und solange man nichts sieht, ist alles gut. Aber man sieht nur so lange nichts, wie die richtigen Leute an der richtigen Stelle richtig agieren. Das gilt vor allem für die Zukunft, wo künstliche Intelligenz sogar hilft, irgendwelchen Vollidioten hilft, gefährliche Angriffe zu fahren. Vielen, vielen Dank, Lisa. Mehr zum Thema Security gibt's in Ihrem Podcast Follow the White Rabbit. Das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Ohr am Netz. Und ja, hoffen wir, dass wir alle sicher bleiben, vor allem unsere kritischen Infrastrukturen.
Ja, da bleibt mir an der Stelle ein herzliches Danke und keep calm and get protected. Ciao, bis demnächst. Ciao.
Ja, also ich habe jetzt mitgenommen, technische Verwundbarkeiten sind real und Angriffsstrategien entwickeln sich dynamisch weiter.
Ja, Resilienz beginnt dabei aber nicht erst bei der Abwehr, sondern bei der Architekturentscheidung, bei Zuständigkeiten und bei strategischer Positionierung.
Ja, gerade im Kritisumfeld stellt sich deshalb die Frage, ob Regulierung alleine genügt oder ob ein Mentalitätswandel im Umgang mit digitalen Abhängigkeiten erforderlich ist.
Kritische Infrastrukturen betreffen natürlich nicht nur Unternehmen, sondern die gesamtstaatliche Sicherheitsarchitektur.
Ja, Cyberangriffe, hybride Bedrohungen und Angriffe unterhalb der Schwelle militärischer Aggression verändern die sicherheitspolitische Lage. Und über die Rolle der Bundeswehr im Kontext des Kritis-Dach-Gesetzes spreche ich mit Oberst Guido Schulte, Chief Information Security Officer der Bundeswehr und Unterabteilungsleiter Sicherheitsmanagement im Kommando Cyber- und Informationsraum.
Im Gespräch.
Oberst Guido Schulte ist seit 1988 Soldat der Bundeswehr und studierter Informatiker. Er war unter anderem in der elektronischen Kampfführung und Fernmeldeaufklärung eingesetzt und hat sich mit der Rüstung komplexer IT-Systeme befasst. Heute ist er Chief Information Security Officer der Bundeswehr sowie Unterabteilungsleiter Sicherheitsmanagement im Kommando Cyber- und Informationsraum. Dort verantwortet er den Schutz der IT-Systeme der Bundeswehr und befasst sich mit digitalen Bedrohungen, Cyberangriffen sowie Fragen der Sicherheitsarchitektur und Resilienz. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Rolle der Bundeswehr beim Schutz kritischer Infrastrukturen und über die Bedeutung von Cyberbedrohungen und hybriden Bedrohungen für die staatliche Resilienz. Herzlich willkommen, Oberst Schulte, hier bei uns im Ohr am Netz.
Ja, hallo Frau Krug, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Herr Schulte, das gerade vom Bundestag verabschiedete Kritis-Dach-Gesetz schafft ja erstmalig bundeseinheitliche sektorübergreifende Mindeststandards zum Schutz kritischer Infrastrukturen von Energie über IT bis Wasser und Verkehr und verpflichtet Betreiber zur Risikoanalyse, Meldepflichten und Resilienzmaßnahmen. Wie ist denn die Bundeswehr in diesem neuen gesetzlichen Rahmen konkret eingebunden, insbesondere dort, wo zivile Kapazitäten an ihre Grenzen stoßen oder staatliche Sicherheitsinteressen betroffen sind?
Ja, erstmal ändert das Kritis-Dach-Gesetz nichts an den grundsätzlichen Erlaubnissen, was denn die Bundeswehr so tun darf und was sie nicht tun darf. Und damit ist die Bundeswehr natürlich erstmal für die Verteidigung nach außen hin zuständig und hat im Inneren grundsätzlich erstmal keine Befugnisse. Das heißt nicht, dass wir im Rahmen der Amtshilfe, Artikel 35, wenn wir denn gerufen werden, dort unterstützen könnten. Vom Grundsatz ist es aber so, dass sich weder durch das Kritis-Dach-Gesetz noch durch den Cyber Resilience Act oder durch NIS II dort die die Zuständigkeiten von dem geändert haben, was Grundsatz seit mindestens 2016 ist, wo das Konzept zivile Verteidigung des BKKs ja herausgegeben worden ist. Und da steht im Kern drin, jeder schützt sich selber, jeder ist für den Schutz selber zuständig. Und das ist hier auch weiterhin der Fall. Also um es kurz zu machen, es gibt keine erweiterte Zuständigkeit der Bundeswehr jetzt für kritische Infrastrukturen.
Nun ist ja das Kritis-Dach-Gesetz soll ja gar nicht nur Cyberrisiken, sondern auch physische und organisatorische Risiken adressieren und so eben die Versorgungsfähigkeit im Krisenfall sichern. Aus Ihrer Sicht, inwiefern zählen denn diese Infrastrukturen, die hier adressiert werden, bereits zur gesamtstaatlichen Verteidigungsfähigkeit und wie wirkt sich das auf militärische Planungen aus?
Ja, die Bundeswehr ist im Gegensatz zu früher, wenn ich früher sage, ich bin auch schon 2,5 Tage älter, also in den Zeiten, wo wir damals noch eine Mauer zu hatten und wir dort viele Dinge in der Bundeswehr selber konnten, wo wir Hunderttausende von Litern Treibstoff in Kasernen liegen hatten, wo wir Richtfunkverbindungen quer durch Deutschland hatten, parallel, wo wir Notstromaggregate in etlichen Mengen in den Kasernen drin haben. Das ist in den letzten 30 Jahren schlichtweg alles abgerüstet worden. Sodass wir als Bundeswehr, insbesondere wenn wir in Deutschland Dinge tun, wenn wir auf die Drehscheibe Deutschland gucken, wenn wir davon ausgehen, dass im Osten dort sich der Krieg zuspitzt, Putin vielleicht die ein oder anderen Dinge an der NATO-Ostgrenze tut und wir Truppen durch Deutschland durchverlegen müssen, dann sind wir in Deutschland komplett auf die kritische zivile Infrastruktur angewiesen. Das operative Führungskommando in Potsdam schaut sich gerade an, was denn aus der operativen Sicht kritische Infrastrukturen sind. Das sind natürlich einmal militärische Einrichtungen, die wir haben. Also brauchen wir Truppenübungsplätze noch, wo dann wir dann gegebenenfalls Militärs anderer Länder vielleicht zwischendurch unterbringen. Welche kritischen Infrastrukturen haben wir als Bundeswehr, um zu sagen, da ist unsere IT. Das sind andere Dinge, die für uns ganz wichtig sind, mit Logistik und so weiter, was wir natürlich erstmal selber schützen müssen. Und im zweiten Schritt kommt jetzt auch der Anteil, welche zivile kritische Infrastruktur ist für uns denn verteidigt. Wichtig. Das heißt, wir schauen uns das an, was an kritischer Infrastruktur zivil sozusagen da ist und schauen dann, okay, was sollte aus unserer Sicht auf jeden Fall nicht umfallen, weil uns das als Militärs dann bei den Operationen, die wir im Prinzip durchführen, dort stört. Dieser Prozess ist gerade im Gange, um erstmal zu gucken, was ist denn verteidigungswichtig dort in dem Bereich. Und im zweiten Schritt kommt dann dazu, welche Anteile müssten wir denn zum Beispiel mit einem Objektschutzbataillon, wie wir sie früher mal hatten, mit Heimatschutzbataillonen, mit Heimatschutzkräften, die dort geplant sind, denn gegebenenfalls wie schützen. Das wird aber vermutlich eher erst in einem späteren Schritt da sein, wenn wir jetzt von hybrider Bedrohung reden, wenn wir uns jetzt auch die Anschläge in Berlin zum Beispiel angucken oder so. Da wird es nicht so sein, dass dann, ich sag mal, bei einer erhöhten Bedrohungslage jetzt schon relativ weit im Vorgriff, sage ich jetzt mal, dort dann irgendwie Kräfte der Bundeswehr dort dastehen würden. Das sehe ich aktuell nicht.
Stichwort Bedrohungslage. Ich fand es tatsächlich ganz spannend, dass der jetzt veröffentlichte Münchner Sicherheitsreport, der Munich Security Report, tatsächlich herausgefunden hat, dass die Menschen in Deutschland Cyberangriffe mittlerweile als die größte Bedrohung wahrnehmen. Also es ist tatsächlich auf Platz 1. Gleichzeitig muss man ja sagen, viele Bedrohungen, die aus dem Cyberraum kommen, sind ja nicht unbedingt gleich militärische Aggression. Wie bewertet die Bundeswehr oder wie bewerten Sie denn diese Bedrohungslage im Cyberraum aktuell, insbesondere im Kontext hybrider und staatlich unterstützter Akteure? Und welche Auswirkungen hat das auf Ihre eigenen Schutz- und Verteidigungskonzepte?
Erstmal möchte ich sagen, offensichtlich haben wir dann im Rahmen der Sensibilisierung und Awareness vieles richtig gemacht, wenn die Wichtigkeit von Cyber sozusagen auch die Bedrohungslage auch angekommen ist. Von daher ist vielleicht auch mal ein positiver Punkt. Abgesehen davon, dass natürlich bei solchen Umfragen gerade das Thema menschliche Wahrnehmung sehr, sehr oft situationsgeprägt ist und wie nachhaltig das dann am Ende ist, ist ja dann auch noch ein Thema. Ich stimme auf jeden Fall sowohl dem Bericht als auch dem BSI-Lagebericht von 2025 komplett zu, dass wir weiterhin eine sehr, sehr hohe Bedrohungslage haben. Ob das nun mehr ist als vor einem Jahr, weiß ich nicht genau. Wir sehen weiterhin Angriffe sowohl auf staatliche Netze als auch auf kritische Infrastrukturen, auf zivile Organisationen dort. Ich möchte aber auch hinweisen auf das, was im BSI-Lagebericht drinsteht. Da ist dass die Bedrohungslage gar nicht so viel höher wie ein Jahr davor. Aber das, was wir sehen, ist, dass die Gefährdungslage deutlich höher ist. Was ist denn der Unterschied? Die Bedrohungslage ist ja das, was möglicherweise Gegner denn gegebenenfalls irgendwas tun. Die Gefährdungslage Lage ist das So What für uns. Und da sehen wir halt, dass durch die zunehmende Technik und die mehr an Systemen und die Komplexität an Systemen und das immer mehr an Schwachstellen, was das auch bedeutet, aufgrund von Dingen, die in der Lieferkette passieren, Dingen, die halt im Rahmen der Softwareentwicklung oder Hardwareentwicklung passieren, wo halt mal Schwachstellen drin sind, dass dort die Angriffsfläche, die wir bieten, von Tag zu Tag deutlich höher wird. Und wir damit eine deutlich höhere Gefährdung haben, nahezu egal, was die Bedrohungslage sagt. Also durch das, was wir selber tun, ist unsere eigene Gefährdung, unser eigenes Risiko. Die zunehmende Digitalisierung ist total super. Man kann Menschen einsparen, man kann Dinge deutlich schneller machen, man kann Prozesse komplett anders machen. Das ist alles gut, aber mit jedem von diesen Punkten haben wir schlichtweg eine größere Angriffsfläche und da müssen wir uns drum kümmern. Mhm. Also von daher, die positive Aussage ist, wir können was ändern, weil in einer Bedrohungslage können Sie selten was ändern, weil die ist halt so, wie sie ist, aber an der Gefährdungslage können wir halt deutlich was ändern, können Dinge besser tun. Und da schauen wir uns natürlich auch jetzt das ganze Thema Lieferkettensicherheit an. Welche Produkte, Dienstleistungen wollen wir uns als Bundeswehr denn jetzt überhaupt noch einkaufen? Auch unter dem Stichwort Souveränität. Und das sind im Schwerpunkt gerade die Punkte. Und alles andere, was die reale technische Absicherung angeht, haben wir natürlich ja technische Herausforderungen jetzt, was das Thema Quantensicherheit angeht, beziehungsweise Quantenkryptographie angeht. Das BSI hat ja gerade eine Veröffentlichung rausgegeben zum Thema, wann denn asynchrone Verschlüsselungsverfahren oder wie lange sie denn möglicherweise noch einigermaßen sicher sind. Und solche Dinge kommen auch. Der zunehmende Ansatz von KI macht uns eher im Bereich Mails, glaube ich, gerade zu schaffen, weil diese typischen Grammatikfehler sind in Phishing-Mails jetzt eigentlich irgendwie nicht mehr da. Aber ansonsten ist es eher noch Standardabsicherung und wenn das umfällt, ist es einfach, weil irgendjemand seine Systeme wahrscheinlich vorher nicht gepatcht hat. Also von daher Bedrohungslage, ja, Gefährdungslage ist deutlich höher durch das, was wir selber an IT machen.
Jetzt habe ich bei Ihnen auch so ein bisschen rausgehört, den Grundsatz Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also Sie tun einiges dafür, damit es eben gar nicht erst zum Ernstfall kommt, dass eben die Gefährdungslage auch runtergeschraubt wird. Nichtsdestotrotz kommt es ja durchaus zu Angriffen im Cyberraum. Und Bundesinnenminister Dobrindt hat ja jetzt vorgeschlagen, dass Geheimdienste und perspektivisch dann auch andere staatliche Akteure im Cyberraum durchaus auch mit Gegenangriffen reagieren dürfen, wenn Deutschland digital angegriffen wird. Was bedeutet das denn für Ihren Verantwortungsbereich oder für die IT-Systeme der Bundeswehr?
Also für die IT-Systeme der Bundeswehr ist es unter diesem Gesichtspunkt aus Schutzgesichtspunkten erstmal weniger gut, sage ich jetzt mal, weil in dem Moment, wo wir dann sagen, wir könnten dann solche Dinge tun, könnten das andere Staaten für sich genauso gut reklamieren. Das ist aber rein jetzt erstmal der Sicherheitsgedanke dort. Wenn man so in der netzpolitischen Blase ein bisschen unterwegs ist, das wäre vollkommen meine eigene Meinung, dann ist natürlich auch das Thema, inwieweit kann sich sowas als Spirale sozusagen hochdrehen. Aber das haben wir in anderen Bereichen ja auch, wenn wir physische Angriffe dort eher sehen. Wobei die Frage ist natürlich als Staat, die wir uns stellen müssen, ist es richtig, wenn nicht einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin? Oder will man sich dann halt nicht immer wehren oder sowas? Und wenn ich mir die EU Cyber Diplomacy Toolbox anschaue, wo halt ja auch die EU schon Regeln bzw. Möglichkeiten aufgeschrieben hat, wie man auf solche Cyberangriffe reagieren kann, da ist natürlich Diplomatie dabei, da sind wirtschaftliche Dinge dabei. Das geht ja bis hin zu physischem Einsatz dann auch hinterher und natürlich ist dann auch Cyber dabei. Und ich glaube schon, dass es als Staat wichtig wäre, auch anderen Staaten zu sagen, pass auf, wenn ihr das nicht unterbindet, wir könnten das auch. Also es ist eher so ein Abschreckungsgedanke dort und ohne, dass man jetzt der eine tut was, dann gibt es dann die große Schlacht im Cyberraum und wir unterhalten uns über NATO Artikel 5, ist das jetzt alles so richtig oder nicht? Aus meiner Sicht ist der Aufbau dieser Fähigkeiten und vielleicht auch das eine oder andere Mal gezielte Zeigen von solchen Fähigkeiten, möglicherweise auch außerhalb dessen, dass es in der Öffentlichkeit vielleicht nicht bekannt wird oder so, hat aber einen Effekt auf staatliches Handeln. Und unter diesem Gesichtspunkt ist das, glaube ich, gut und richtig, dass Deutschland solche Fähigkeiten dementsprechend auch aufbaut. Aus reiner Cybersicherheitssicht kann man sicherlich drüber diskutieren.
Jetzt geht's ja beim Kritis-Dach-Gesetz auch darum, dass auch Meldepflichten und Risikoanalysen mit einbezogen werden und dass im Krisenfall eben vor allem auch Lagebilder, die Frühwarnung und Kooperation ganz wichtig sind. Wie gut funktioniert denn dieser Informations- und Lageaustausch schon zwischen der Bundeswehr, zivilen Sicherheitsbehörden und Betreibern jetzt ganz aktuell? Und wo sehen Sie da noch operative Lücken?
Ich glaube, dass auf der Bundesebene hatten wir gerade als Bundeswehr eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mit dem BSI. Dort sitzen auch im nationalen IT-Lagezentrum zwei Menschen von mir aus zwei Gründen. Zum einen betreiben wir als Bundeswehr natürlich das größte Behördennetz auf Bundesebene, sehen dementsprechend wahrscheinlich auch am meisten und können dementsprechend als Behörde, abgesehen davon, dass wir eine Meldeverpflichtung haben gemäß BSI-Gesetz, wenn Sicherheitsvorkommnisse da sind, können wir natürlich auch Informationen ins BSI-IT-Lagezentrum reinbringen. Auf der anderen Seite kriegt das BSI ja unter anderem aufgrund des NIS-2-Gesetzes jetzt von knapp 30.000 Unternehmen in Deutschland Hinweise darauf, wo denn jetzt gerade Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen laufen, wo Infosicherheitsvorkommnisse dort da sind. Das hilft uns als Militär natürlich in der Planung mit dem, was ich anfangs gesagt habe, mit dem Operationsplan Deutschland, Drehscheibe Deutschland, wie ist die Lage? Und da interessiert uns eigentlich weniger, ob da gerade mehr Kommunikation angegriffen wird, mehr Energiesektor angegriffen wird, mehr Logistiksektor angegriffen wird, sondern da, welche Auswirkungen hatten das? Also hat jetzt ein Angriff auf einen Energieversorger Auswirkungen auf ein Umspannwerk, wo wir möglicherweise den Strom in diesem Bereich da vorne gerade brauchen, weil wir Dinge tun? Das ist der Grund, wieso wir dort sehr, sehr eng auch mit dem BSI auch im Rahmen Lage dort zusammenarbeiten und auch wirklich integriert mitarbeiten in dem Bereich. Und mit den anderen Behörden haben wir natürlich im Nationalen Cyberabwehrzentrum einen sehr, sehr guten Austausch. Das funktioniert sehr gut aus meiner Sicht für konkrete Vorfälle. Wenn da ist ein Vorfall im Rahmen der Abstimmung, welche Behörde tut jetzt gerade was. Dass wir da noch Weiterentwicklungsbedarf sehen, ist, steht, glaube ich, außer Frage. Auch da ist der Innenminister ja mit einigen Punkten auch nach vorne geprescht. Dort würden wir uns als Militär vermutlich eher sowas vorstellen, dass man ein Lagezentrum dort auch wirklich hat und dann auch darüber entscheidet, was mache ich denn dann? Also Lage ist ja immer gut, aber das nützt ja nur was, wenn ich danach auch in Aktion komme. Also wie gehen wir dann abgestimmt zwischen den Stellen des Bundes, der Länder, vielleicht auch der Kommunen und so weiter denn dementsprechend vor? Auch da kommen wir ja nicht aus dem Staatskonstrukt in Deutschland raus. Für die Gefahrenabwehr, auch im Cyberraum, sind ja erstmal die Länder zuständig und nicht der Bund. Auch dort gibt es dann natürlich noch viele, aus meiner Sicht, Verbesserungsmöglichkeiten, dass Landesämter für Sicherheit in der Informationstechnik, auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch hinreichend Lageinformationen bereitstellen dürfen. Auch das ist noch nicht überall der Fall, sodass wir sowohl zu dem Thema Lage als auch zu dem Thema dann ins Handeln kommen und auch wirklich was tun, glaube ich, noch eine ganze Menge tun können und müssen in Deutschland, damit wir uns dort richtig aufstellen.
Letzte Frage. Gesetze sind ja erstmal gut, um einen rechtlichen Ordnungsrahmen zu schaffen, aber Resilienz, das ist ja jetzt bei Ihnen auch schon mehrfach angeklungen, ist natürlich mehr als Compliance, sage ich mal. Was braucht es denn nach militärischer Erfahrung, um eben über solche formalen Pflichten hinaus echte Widerstandskraft gegen solche groß angelegten Cyberangriffe oder auch hybride Angriffe zu schaffen?
Ja, ich glaube, auch hier ist der alte militärische Grundsatz, alles das, was du nicht geübt hast, funktioniert hinterher nicht, glaube ich, prägend. Es ist wichtig, dass wir im Rahmen der Prävention, wie vorher auch schon gesagt, unsere Systemarchitekturen anpassen, die Systeme alle härten, schneller mit dem Patchmanagement sein. Aber irgendwann werden Systeme umfallen. Wir schreiben das immer auf die Folien. It's not if, it's when. Also irgendwann fällt das System ohnehin um. Und wenn man das ernst nehmen, muss man das auch üben, muss man das trainieren. Das, was im zivilen Business Continuity Management heißt, heißt dann bei uns dann sicherstellen der Einsatzfähigkeit der Streitkräfte. Also wie kann mein Business weiterlaufen, auch wenn IT mal weg ist? Wie gehen wir jetzt insgesamt damit um? Und wenn dann unser IT-System dann betroffen ist, wie ist meine Kommunikation? Mit wem rede ich? Brauche ich gegebenenfalls Juristen dabei? Presse brauche ich ohnehin immer dabei, weil irgendjemand Fragen stellt. Spätestens wenn es bekannt ist, kommen zumindest im öffentlichen Bereich dann noch Anfragen, zum Beispiel aus Parlamenten und so weiter dabei. Also wie kriege ich so ein Krisenteam, ein IT-Notfallteam und das wirkliche Krisenteam sozusagen, denn dann auch aufgestellt? Und das sind Dinge, die man schlichtweg üben muss. Wir machen es auf der technischen Ebene mit Übungen auch im NATO-Umfeld, auch multinational mit so Übungen wie Locked Shields, die wir die letzten 2 Jahre mit Singapur zum Beispiel gemacht haben. In diesem Jahr werden wir es ein Deutsch-Österreich-Schweizer Team dementsprechend machen oder halt auf der Krisenebene auch gesamtstaatlich mit so Übungen wie Cyber Coalition im NATO-Rahmen. Also wir üben das, wir gehen davon aus, dass unsere IT-Systeme halt irgendwann mal umfallen und mit der Situation muss man dann umgehen. Und am besten macht man sich vorher Gedanken darüber, wie man sich da aufstellt, um nicht in so eine Schockstarre zu verfallen.
Ja, aus militärischer Perspektive wird deutlich, Resilienz ist keine rein regulatorische Kategorie, lässt sich nicht einfach nur per Gesetz regeln, sondern sie ist Teil gesamtstaatlicher Verteidigungsfähigkeit und ein guter Informationsaustausch, Lagebilder und klare Zuständigkeiten. Und am Ende, das habe ich jetzt noch mitgenommen, üben, üben, üben für den Ernstfall, sind dabei ebenso entscheidend wie technische Schutzmaßnahmen. Herzlichen Dank für diese Einschätzung aus Sicht der Bundeswehr, Oberst Guido Schulte.
Dankeschön.
Aus militärischer Perspektive wird deutlich, Resilienz ist keine rein regulatorische Kategorie, sondern Teil gesamtstaatlicher Verteidigungsfähigkeit.
Ja, Informationsaustausch, Lagebilder, gemeinsame Übungen und klare Zuständigkeiten sind dabei ebenso entscheidend wie technische Schutzmaßnahmen.
Tja, und damit sind wir quasi am Ende dieser, wie ich finde, sehr spannenden Folge von Das Ohr am Netz angekommen. Der Schutz kritischer Infrastrukturen entscheidet darüber, wie widerstandsfähig Deutschland gegenüber Cyberangriffen, physischen Störungen und eben der hybriden Bedrohungslage ist.
Ja, ob das Kritis-Dach-Gesetz jetzt zu mehr Sicherheit führt oder vor allem neue Komplexität schafft, wird sich in den kommenden Jahren, denke ich, zeigen. Spätestens aber bei der vorgesehenen Evaluierung, die ja bereits in 2 Jahren und nicht erst wie sonst üblich in 5 Jahren erfolgen soll.
Dazu werden wir noch einiges hier machen, glaube ich, auf jeden Fall auch. Aber bis hierher erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt sicher und resilient. Sidonie, mach's gut, bis bald.
Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO, Verband der Internet.